Hochverehrte Damen, werte Herren, herzlich willkommen zum zweiten Abend unserer Vortragsreihe »Wenn man trotzdem lacht«. Wir schauen in dem Semester auf die erkenntnistreibende Kraft von Scherz, Satire und Ironie. Mein Name ist Volker Friedrich, ich bin Professor für Schreiben und Rhetorik an dieser Hochschule und organisiere für Sie diese Vortragsreihen seit langem. Seit 2005 läuft das und wir haben schon so manches hier erlebt in der Aula. Falls Sie was verpasst haben sollten, hier gibt es schöne, hübsche Faltkarten mit dem Programm des Semesters. Und da steht in der Innenseite unten rechts eine Internetadresse, auf der finden Sie, ich weiß es gar nicht genau, rund 250 Vorträge aus den letzten 27 Semestern, in denen diese Reihen liefen, aufgenommen als Audiodateien, können Sie sich anhören, können Sie sich runterladen und zu privaten Zwecken kostenlos nutzen, sei es als Vergnügen, sei es als Einschlafhilfe, was auch immer. Ist eine Menge da, vielleicht wenn Sie was verpasst haben, so ein, zwei Vorträge, hören Sie doch mal nach von den letzten 300, die hier gehalten wurden. Gut. Nun denn, heute Abend haben wir zu Gast Professor Dr. Bernd Steinbrink. Er kommt von Kiel zu uns, von der Fachhochschule Kiel, war auch schon, glaube ich, zwei, dreimal bei uns zu Gast bei den Vorträgen, also Sie finden von ihm auch Aufnahmen unter diesem besagten Archiv. Herr Steinbrink hat in Kiel sich beschäftigt mit Medien, Medientechnik, hat das den Studenten beigebracht. Das ist die eine Seite seiner Interessen, die ich heute nennen möchte. Die andere Seite ist, dass er ein gediegener Rhetoriker ist. Er hat mitgearbeitet als erster Redakteur damals an der Entstehung des historischen Wörterbuchs der Rhetorik. Und es gibt von ihm ein Standardwerk, ich weiß gar nicht in wie vieler Auflage mittlerweile, der Grundriss der Rhetorik, fünfte, sechste Auflage, sowas, seit langer Zeit am Markt. Ich sorge sozusagen für die Auflagensteigerung, weil ich den Studenten immer empfehle, es zu kaufen, wobei ich mir nicht sicher bin, ob das wirklich zu einem Kaufimpuls führt, aber das ist eine andere Diskussion. Wie auch immer. Herr Steinbrink wird etwas heute uns erzählen über Humor im Widerstand. Letzte Woche, als Herr Kornwachs da war, haben wir das Thema ja schon so ein ganz kleines bisschen anklingen lassen. Heute kriegen wir da eine Vertiefung. Ich bin sehr gespannt, was er uns erzählen wird. Im Nachgang seines Vortrags können Sie dann wieder Fragen einbringen, mit uns hier vorne diskutieren. Aber jetzt erstmal wünsche ich Ihnen viel Vergnügen beim Vortrag von Professor Steinbrink.
Ja, ich freue mich, heute zu Ihnen sprechen zu können. Es geht um Humor. Alle, die hier ganz früh waren, die haben bei unserem Audiotest schon etwas gehört, nämlich von Dvořák eine Humoreske, die Nummer 7, das ist der bekannteste eigentlich. Ne? Also, ich wollte die eigentlich vorspielen, aber wir lassen das Audio jetzt erstmal einen Moment aus am besten. Und zwar wollte ich das deshalb vorspielen, weil es eine bestimmte Definition von Humor gibt, die ziemlich genau darauf zutrifft. Ich werde zuerst mich darum bemühen, so ein bisschen Humor zu definieren. Wir wollen das aber ja nicht, wo es um Humor geht, wir ernst ausgehen lassen. Ich werde dann auch einige Beispiele bringen, und zwar Beispiele zu unterschiedlichen Zeiten. Beispiele zur Zeit des 19. Jahrhunderts, zur Zeit des Nationalsozialismus, zur Zeit des Kommunismus. Da werde ich verschiedene Beispiele bringen und auch versuchen zu erklären, wie das funktioniert. Wenn ich jetzt was über Humor sage, dann kann ich Ihnen sagen, es gibt ganz viele Definitionen von Humor. Sehen Sie, ich habe hier von 1815 einen großen Brockhausen-Band daraus. Und da steht schon ganz am Anfang, nicht leicht sind über einen Gegenstand Erklärungen und Urteile verschiedener ausgefallen als über den Humor und das Humorische. Schon damals. Wenn Sie jetzt die vielen Veröffentlichungen dazu sehen, ja, kann man das nur unterstreichen. Ich kann nicht auf alles eingehen. Ich werde versuchen, so die gängigen Definitionen zu nehmen, berufe mich hier auf ihn auch, Sigmund Freud. Sie wissen, Sigmund Freud war nicht nur Psychologe, Psychiater, sondern er war auch Kulturwissenschaftler, wenn Sie mal von der Traumdeutung gehört haben. Das hat auch eine große kulturwissenschaftliche Bedeutung, was er gemacht hat. Und so auch hat er einen ganz berühmten Aufsatz geschrieben, der immer noch zitiert wird. Das ist der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten. Dann hat er auch in dem dicken Band, den ich hier habe, das ist der dünne Band, in dem dicken Band, da hat er dann auch noch Ausführungen über den Humor gebracht. Er hat das auch, insofern kann ich das sehr empfehlen, mit reichlich vielen Witzen geschmückt, das Ganze. Und es ist wirklich sehr angenehm, auch zu lesen. Sie wissen, der liest sich auch sehr gut. So, jetzt kommen wir mal zur Definition von Humor. Wir haben hier Handwörterbuch der deutschen Sprache. Der Humor, die Gemütsstimmung, Laune, Aufgelegtheit. Der Humorist ist ein launiger Schriftsteller. Das ist 1821 aus dem Handwörterbuch. Kann man irgendwie verstehen, diese Übersetzung? Wenn man zum Beispiel diese Humoreske hört, die wir ganz am Anfang gehört haben. Es ist ein launiges Musikstück, eigentlich nicht sonderlich ernst, sondern eher etwas heiter dann dabei. Die Übersetzung launig für Humor geht auf Lessing, auf die hamburgische Dramaturgie zurück. Später hat sich Lessing aber von dieser Übersetzung distanziert. Er hat dann gesagt, die launige Stimmung der Seele, Humor, Wendung der Einbildungskraft durch die Ideen aus der gewöhnlichen Sphäre herausgehen. Das eben durch die launige Stimmung. Der Geist erhebt sich über das Übliche, setzt die eingeführten Regeln hintan, treibt seinen Scherz mit ihnen, freut sich seiner Unabhängigkeit. Also es geht darüber hinaus, der launige Humor ist nicht nur ans Individuum gebunden, sondern er versucht auch auf die Wirklichkeit zu wirken. Und Humor kommt ursprünglich. Was ist denn jetzt los?
Es gibt hier viele Launen.
Oh.
Geht nun mal weiter, ich versuche das Problem.
Ja. Unten die Leiste ist ja auch nicht mal da. So, das Wort Humor kommt eigentlich im 17. Jahrhundert zuerst auf und ist aus dem Englischen übersetzt, eben von Lessing unter anderem. Der ist ganz ausgegangen da. Entschuldigung, ja. Und Humor, das Wort ist entlehnt aus der Humoralpathologie. Also Humor heißt Flüssigkeit, Feuchtigkeit. Und Galen, das war Galus von Pergamon, ein Arzt, der 130 bis 210 nach Christus gelebt hat, der, oh, jetzt bin ich weg. Jetzt ist er wieder hier und jetzt ist der wieder weg. Ja, und Galenos von Pergamon, hatte ich gesagt, der hatte die Vier-Säfte-Theorie. Und zwar, dass der Mensch besteht aus vier Säften, aus Blut, aus Schleim, aus gelber Galle und aus schwarzer Galle. Krankheit ist eine fehlerhafte Mischung dieser Säfte. Gut, was hilft uns das heute? Er hat daraus abgeleitet, es gibt vier Temperamente. Die Leute mit der gelben Galle, das sind die Choleriker. Wir sind leicht erregbar, jähzornig, leicht wütend. Schleim, das sind die Phlegmatiker, träge, aber friedliebend. Sanguiniker, sanguin kommt von Blut eben, sind unstet, haben wenig Skrupel und optimistisch. Und Melancholiker, also kommt vom Schwarzen her, von der schwarzen Galle. Sie sind schwermütig, traurig und trübsinnig. So, jetzt, wer Humor hat im Sinne der Humoralpathologie, definiert das als bestimmte Mischung von Körperflüssigkeiten. Varianz erzeugt dabei Launen und Eigenarten, eben dieses Launische. Humor wird als individuelle Eigenart gesehen, die sich dadurch bildet. Nun kann man aber, also da kann auch eben zum Beispiel ein exzentrisch nonkonformistisches Verhalten raus resultieren, bis hin zur Lächerlichkeit. Es wird quasi oft auch als Charaktereigenschaft interpretiert, in der Rhetorik, dem Ethos würde das dann zugeordnet. Ethos sind Gefühle, die ein Mensch hat und die er vermittelt dann dabei. So, also der Humor repräsentiert praktisch eine unkonformistische Haltung. Mit ihm ist auch eine Einstellung zur Wirklichkeit verbunden und damit auch zur Gesellschaft. Da kommen wir zu dem Problem schon. Also das war vor Freud, vor diesen ganzen Sachen, auch schon so ein bisschen bekannt. Weil wir wollen ja auch aufs 19. Jahrhundert eingehen. Daher wird Humor im weiteren Verlauf der Geschichte auch auf Beschreibungen übertragen, die Wirklichkeit in bestimmter, unkonventioneller Weise darstellen. Also, zum Beispiel ein Engländer, Henry Home, Elements of Criticism, der schrieb schon Mitte des 18. Jahrhunderts, Humor, kann man jetzt nicht sehen, das hat er noch mit OU geschrieben, wurde es in Deutschland auch am Anfang, hier auch noch, in Schriften ist sehr verschieden von Humor im Charakter. Dieses Talent besitzt nur ein Autor, der unter dem Scheine von Ernst und Wichtigkeit seine Gegenstände in solchen Farben schildert, dass sie Fröhlichkeit und Lachen erregen. Also Humor hat eine ernste Seite, die aber Lachen erregt, hat er damals schon gesagt. Freud sagt was Ähnliches, kommen wir gleich. Also er bringt das aber, er ordnet das schon unter das Lächerliche. Ja. Mit der Erzeugung, dem Ursprung und der Wirkung des Lächerlichen befasst sich auch die Rhetorik und die Poetik. Sie alle wissen spätestens, seitdem sie von Umberto Eco den Namen der Rose gelesen haben, dass sich eben auch Aristoteles mit dem Lächerlichen, mit der Komödie dann befasst haben soll. Sie kennen das, die Geschichte, die meisten haben das, glaube ich, gelesen, ist ein Bestseller gewesen. Und auch in der Rhetorik kommen die Affekte vor, die vom Redner angewendet werden. Und zwar Zorn, die Zorn und Hass hervorrufen können. Wenn man den Ernst des Gegners zum Lachen bringt, ruft das auch oft Zorn, kommen wir auch noch drauf, und Hass hervor. Das aber wiederum, diese Affekte, die ausgelöst werden, sind Elementaraffekte. Und in der Rhetorik versteht man unter Elementaraffekten die Affekte, die unmittelbare körperliche Reaktionen hervorrufen. Ja, es kann zum Beispiel sein, wenn man durch Ernst den Gegner ins Lächerliche bringt, dass Leute über ihn lachen. Lachen ist eine körperliche Reaktion, genauso wie man zum Beispiel auf Angst reagiert. Man kriegt Gänsehaut oder man beginnt zu weinen wegen Trauer, aufgrund von Trauer. Das sind alles Elementaraffekte, die körperliche Reaktionen hervorrufen. Oder man schwitzt vor Angst, auch eine körperliche Reaktion. Und das ist bei den Arten, bei bestimmten Arten des Lächerlichen beim Humor auch der Fall, eben weil wir, ja, wie es hier heißt, trotzdem lachen dann eben. Ne? So, Humor ist, das hat einer der großen Theoretiker des Humors im Anfang des 19. Jahrhunderts, Jean-Paul Friedrich Richter, gesagt, der Humor ist das umgekehrt Erhabene. Und zwar vernichtet es das Endliche, die Wirklichkeit, durch den Kontrast mit der Idee. Also die Idee kennzeichnet das, was eigentlich besser ist als die Wirklichkeit. Die Wirklichkeit wird dadurch lächerlich gemacht, kann man sagen. Er hat weitergeschrieben, es gibt für den Humor keine einzelne Torheit, keine Toren, sondern nur Torheit und eine tolle Welt. Freud hat das... Freud hat das ähnlich ausgedrückt. Das Ich verweigert sich durch die Veranlassung aus der Realität kränken, sich kränken zu lassen, sich nötigen, zum Leiden nötigen zu lassen. Es beharrt dabei, dass ihm die Traumen der Außenwelt nicht nahe kommen können. Ja, es zeigt, dass sie ihm nur Anlässe zum Lustgewinn sind. Daher auch der Verweis auf den schwarzen Humor. Sie kennen diesen Witz mit dem Jäger, der sich beim Krankenhaus eben meldet und sagt, ja, ich habe eben versehentlich, glaube ich, meinen Kollegen erschossen. Und der vom Krankenhaus sagt dann, ja, versichern Sie sich doch erstmal, ob er wirklich tot ist. Und dann hört er einen Schuss übers Telefon und dann sagt er, ja, was soll ich denn jetzt machen? Ne? Also das ist der Tod, der wird dadurch quasi ins Lächerliche gezogen. Ne? Und das schwarzer Humor basiert vielfach auf dieser Wirkung. So, jetzt wollen wir wissen, wir haben jetzt eben einen Witz gehört. Was ist eigentlich ein Witz? Was ist der Unterschied zwischen Witz und Humor? Also, wenn wir von Kunst sprechen, sprechen wir auch von Musik, wir sprechen von der Oper, wir sprechen von Gemälden, von allen möglichen Sachen. Kunst an sich ist ein sehr abstrakter Begriff, hat unterschiedliche Erscheinungsformen, die wir akzeptieren oder meinetwegen auch nicht akzeptieren, aber Kunst ist da der Oberbegriff. Beim Humor ist es ähnlich. Beim Humor haben wir ja sehr unterschiedliche Erscheinungsformen vom Humor. Wir haben zum Beispiel eben politische Witze, erotische Witze, Ärztewitze, Karlauer, humorvolle Erzählungen. Auch bei Freud kommen unheimlich viele jüdische Witze vor, die sehr gut sind. Also nicht zu verwechseln mit Judenwitzen, sondern jüdische Witze. Und da sieht man auch, gerade der jüdische Humor, der ist sehr ausgeprägt. Warum? Die haben immer in der Diaspora gelebt. Die mussten sich immer mit, ja, quasi mit einer feindlichen Umwelt auseinandersetzen. Und das äußert sich dann letztlich auch im Humor, weil der Humor hat da einen zwiespältigen Charakter. Zum einen erleichtert er. Er erleichtert, aber er kann auch, wenn er im Widerstand ist oder im Widerstand begriffen wird, er kann auch spitzen gegen herrschende Verhältnisse oder auch gegen einzelne Herrscher bilden. Also, wir haben immer dabei einen zwiespältigen Charakter von Humor. Wir probieren das noch einmal eben. Ja, wir kriegen es hin. Ich bin da. Wir müssen einfach noch mal auf Präsentation. Bildschirmpräsentation einrichten. Und jetzt sagen wir. Und jetzt müsste es wieder ja, gleich da sein. Wenn so. So. Jetzt wackelt. Also, wir haben festgestellt, dass Humor negative Gefühlsregungen zugunsten eines, mit Freud gesagt, Lustgewinns unterdrückt. Durch Witze oder andere mannigfache Arten des Komischen, in der Satire, der Parodie, im Scherz, der Ironie, Satire habe ich hier gleich zweimal, ne? Komödie, im Film, Spottgedicht, der humoristischen Erzählung, auch in der Musik. Also ist nicht nur launig wie bei der Humoreske oder verschiedene Scherzos, sondern es gibt das ja auch direkt mit einer Erzählung im Hintergrund in der Musik. Sie kennen die Abschiedssymphonie von Haydn wahrscheinlich. Haydn war ja, das ist die 45. Der war bei den Esterhazys angestellt in Wien. Und die haben ihn so arg rangenommen, dass er nie Urlaub gehabt hat und das Orchester auch nicht. Und dann hat er die Abschiedssymphonie komponiert und dann wurde das gespielt und während des Spiels ging einer nach dem anderen von der Bühne, bis am Schluss nur noch zwei Violinen übrig blieben. Und damit hat er denen signalisiert, es wird halt bald mal Zeit, dass die Leute Urlaub bekommen. So, dann, es gibt auch vom Humor unterschiedliche Formen. Das fängt an bei der Rührung, geht eben an, geht weiter bis zum Lachen und so weiter. Und es gibt verschiedene Arten, hatten wir schon gesagt, der Affektentwicklung. Wo wir auch drauf zu sprechen kommen, sind dann die Flüsterwitze, die sogenannten Flüsterwitze, die im Widerstand waren. Da ist einiges, da hinten flüstert schon jemand. Aber diese Flüsterwitze, die, ja, die werden zum Teil eben auch überschätzt und missbraucht. Da kommen wir aber gleich, vor allem die aus der Nazizeit. So, Sigmund Freud hat in seiner Schrift über den Witz und die Beziehung zum Unbewussten, hat er die Techniken, Tendenzen und Motive des Witzes sehr genau analysiert. Er hat sich Witze vorgenommen und hat dann festgestellt, wie funktionieren die eigentlich, ne? Und diese Arten des Komischen, die hat er dann alle unter dem Begriff Humor subsumiert. Also als Techniken hat er zum Beispiel Wortspiele festgestellt, Wortzusammenstellungen, Bedeutungsverschiebungen, Mehrdeutigkeit. So, und dann zum Beispiel Heine, das führt Freud immer wieder an. Sie wissen, Heine war nicht sonderlich reich, hatte aber einen sehr reichen Onkel in Hamburg, ne? Und dann hat Heine in einem Text geschrieben, als er bei seinem Onkel kam, zu seinem Onkel kam, der ihm nicht sonderlich geholfen hat. Da kam er sich aber sehr familiär vor. Also das ist so ein typisches Wortspielwitz. Dann auch zum Beispiel Wortspiel einer aus dem 19. Jahrhundert, der auch zu den Vormärzlern gehörte. Also da lassen sich zig Humoristen sowohl in Deutschland als auch in England anführen. Eben für Jean-Paul, eben auch als Vorbild. Dann Lawrence Stern, Tristram Shandy und so weiter. Aber das hier ist Adolf Glasbrenner. Der hat geschrieben, Berlin wie es isst und trinkt. Ist eben auch so ein typisches Wortspiel dann dabei. Und eins, was Sie sicherlich auch kennen, was fast am Anakolut grenzt, er hat da so ein Stück geschrieben, der Briefträger Bornicke hält um die Hand der Tochter bei einem Ehepaar an. Er ist Briefträger und der ist völlig verwirrt, weil ist der Aufgabe nicht gewachsen. Und er sagt dann, ich komme eigentlich in einer wichtigen Tochter, wie Ihnen Ihr Fräulein Angelegenheit gesagt haben wird. Ne? Und dann später, er verdreht immer die Worte, aber etwas ist bei allen hängen geblieben. Dann, er muss eigentlich die Briefe vom Zug aus Leipzig abholen, hat das aber völlig vergessen und auf einmal fällt es ihm wieder ein und dann sagt er, Herr Jesses Leipzig, ein andermal mehr, jetzt muss ich fort. Es ist allerhöchste Eisenbahn, die Zeit ist schon vor 3 Stunden angekommen. Wir alle sagen noch allerhöchste Eisenbahn, es kommt von diesem Zitat, was ich hier angeführt habe, vom Adolf Glasbrenner. So, jetzt gibt es aber eben auch Humor, der ja so auf die Inhalte zielt. Ganz berühmt ist so ein Beispiel von Kaiser Augustus. Als Kaiser Augustus in die Provinz kam, traf er auf einen Mann im Volk, der ihm auffallend ähnlich sah. Herablassend fragte er, war deine Mutter vor deiner Geburt oft in Rom? Die Antwort, nein, aber mein Vater. Also das ist zwar ein bisschen patriarchalisch bestimmt, Freud führt das übrigens auch als Beispiel an, für Mehrdeutigkeiten und eben auch, wo es dann mehr um Inhalte, nicht nur um Wortspielereien geht. So, frühe Figuren, wenn wir es mit dem Charakter jetzt verbinden, finden sich beim Hofnarren. Warum? Warum sehen Sie mal, dieser Hofnarr, der hier abgebildet ist, der hat einen Spiegel in der Hand und hat eine Narrenkappe. Und so waren die immer gekennzeichnet. Das waren die einzigen, die am Hofe dem Herrscher den Spiegel vorhalten konnten und ihm zeigen konnten, wie sehr sozusagen sein vorgestelltes Idealbild von der Wirklichkeit abweicht. Damit er aber nicht ernst gemeint war, wurde, nicht ernst genommen wurde, hatte er extra diese Schellenkappen, die ihn sofort als Außenseiter identifizierten. Das, was der sagen durfte, durften andere nicht sagen. Also, das ist der Spiegel der Wirklichkeit. So, im 19. Jahrhundert jetzt, gab es sehr, sehr viele Schriften, die verboten wurden. Es gab die sogenannte Vorzensur. Und hier haben wir einen Witz über die Vorzensur, der eben auch wirklich die Wirklichkeit und den Widerstand dagegen darstellt. Die Gedanken sind frei. Und was kommt auf der Karikatur zum Tragen? Die Leute haben alle praktisch den, wie man hier vielleicht sieht, den Mund verbunden. Die dürfen nichts sagen. Ne? Und das, die Gedanken sind frei, ist eben ein Volkslied, was von Hoffmann von Fallersleben dann aufgegriffen wurde. Aber Heine hat das auch noch thematisiert mit den freien Gedanken und hat auch seine Witze gemacht darüber. Sie wissen, er machte immer sehr viele Witze, weshalb er auch Deutschland verlassen musste, weil er befürchten musste, ins Gefängnis zu kommen. Er hat dann geschrieben, Deutschland ein Wintermärchen. Haben Sie vielleicht mal von gehört? Da will ich eben so ein paar Zitate rausbringen, die das verdeutlichen. Also Heine war in Paris und er durfte nicht nach Deutschland zurück. Aber dann hatte er doch mal die Erlaubnis bekommen. Und dann kam er nach Deutschland, schrieb dann später über seinen Deutschlandaufenthalt, Deutschland ein Wintermärchen. Übrigens, der Spruch, der so oft zitiert wird, denke ich an Deutschland, in der Nacht bin ich um den Schlaf gebracht, der war deshalb von ihm, nicht weil alles so schrecklich war, sondern für ihn war es so schrecklich, weil er nicht nach Deutschland rein durfte. Also, aber den durfte er mal und dann kommt er nach Hamburg und dann sagt er, lässt er eine sagen, oh, bleib doch hier in Hamburg, ne? Hier hast du es doch eigentlich besser, bis bei deinem Verleger Campe. Da sagt er, Gedankenfreiheit genoss das Volk. Sie war für die großen Massen. Beschränkung traf nur die geringe Zahl, diejenigen, die drucken lassen. Also ihn, ne? Und sie sagt dann eben auch noch, so übel war es in Deutschland nie, trotz aller Zeitbedrängnis. Glaub mir, verhungert ist nie ein Mensch in einem deutschen Gefängnis. Also man kommt ins Gefängnis praktisch, wenn man sich falsch äußert. Und davor hatte Heine auch Angst. Und er hat immer sehr viel geschrieben. Deutschland ein Wintermärchen ist nur ein Beispiel. Er musste das immer durch die Zensur bringen. Und da hat er mit seinem Verleger Campe immer ganz, ganz geschickt taktiert. Man ging entweder nach Altenburg, da wo die Spielkarten herkommen, da war der liberalste Zensor, oder nach Altona, Altona gehörte noch zu Dänemark damals, oder, ja, wie er es beim Wintermärchen gemacht hat, er hat das den Reisebildern angefügt. Sie wissen, beim Druck, wenn so ein Buch gedruckt wird, dann werden immer Bogen gedruckt, die dann gefaltet werden. Ab dem 21. Bogen brauchte man es nicht zur Zensur bringen. Darum hat er Deutschland ein Wintermärchen einfach an die Reisebilder drangehängt, weil er es dann nicht durch die Zensur bringen musste. Und das ist eben auch ganz schön, wenn man sieht, wie er sich über die Zensur ausgelassen hat. Das kann man erkennen. Ne? Also, das ist bei einer Schrift da, bei den Reisebildern eben von Heide, im zweiten Teil erschienen, die deutschen Zensoren und dann alles geschwärzt, 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 nur nicht der Satz, Dummköpfe. Und das war schon sehr heikel, sowas zu publizieren. Und im Wintermärchen bringt er zum Beispiel den Spruch dann dabei, auch einen Schweinskopf trug man auf. In einer zinnernen Schüssel, noch immer schmückt man den Schweinen bei uns mit Lorbeerblättern den Rüssel. Und dann fährt er weiter, das ist der Teutoburger Wald, den Tacitus beschrieben. Das ist der klassische Morast, wo Varus stecken geblieben. Hier schlug ihn der Cheruskerfürst, der Hermann, der edle Recke, die deutsche Nationalität, sie siegte in diesem Drecke. Sie sehen, das war schon äußerst kritisch, was Heine da vorgebracht hat. So, jetzt machen wir einen geschichtlichen Sprung ein bisschen. Das war Widerstand praktisch des Vormärz in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Wir machen jetzt einen Jahrhundertsprung und kommen zum Dritten Reich und den Witzen im Dritten Reich, diesem sogenannten Flüsterwitzen. Aber nicht nur zu den Witzen, sondern da muss man vorher erstmal erklären, es erschienen unheimlich viele Witzsammlungen, die sich eigentlich auch nicht lohnen. Hier steht dann zum Beispiel Auf Lachen steht der Tod. Das ist eine Sache, das stimmt so nicht ganz. Konnte er stehen, aber dass das so definitiv ist, kann man nicht sagen. Diese Sammlungen, die sind nach dem Krieg zuerst rausgekommen, so 46, 47. Und die hatten alle Witwe, die sie so im Dritten Reich gehört haben, zusammengebracht und so ungefähr, als ob das der deutsche Widerstand war. War er nicht. Diese Witzsammlungen waren mehr ein Reinwaschen, eine Art Persilschein, dass es eben den Widerstand gab. Es gab ihn, aber es stand nicht auf alle Witze und zu aller Zeit ein Tod. Diese Sammlungen stellten oft eine Rechtfertigung dar, übertrieben und in den Folgen aufmerksam, wo auf die Folgen aufmerksam gemacht wurde. Und es gab eine rote Linie, aber diese rote Linie, die nicht überschritten werden durfte in der Kritik, die verschob sich immer wieder. Oft wird, und hier muss ich jetzt mal den Ton, können wir den jetzt mal einmal, der ist da, gut, sehr schön, dann kann ich ihn hier auch wieder einstellen. Ja, wollen wir mal sehen, wir können ihn ja auch wieder ausstellen. Ich wollte Ihnen da mal ein Beispiel bringen, was oft eben für Humor im Film im Dritten Reich angeführt wird, und zwar der Münchhausen-Film mit Hans Albers. Das stimmt und stimmt nicht. Eigentlich beides. Der geht ja auf die Episoden von Gottfried August Bürger zurück. Und das Drehbuch hat ein gewisser Herr Berthold Bürger geschrieben auch. Das war aber Erich Kästner. Und es wird sehr häufig gesagt, dass er da eben sehr kritische Sachen reingebracht hat. Und diese kritischen Sachen, die angeblich zu Lachsalven in den Kinos geführt haben sollen, die gibt es so auch nicht. Also die kritischste Szene ist eine Szene zusammen mit dem Darsteller, der auch im Propagandafilm den Jud Süß dargestellt hat. Und dieser Darsteller, der spielt Cagliostro. Cagliostro war ein Zauberer, Gauner, wie immer man das sieht, der im 18. Jahrhundert durch Europa zog. Nur dieser Cagliostro, der sieht eben so in der Verhaltensweise und in den Äußerungen Goebbels sehr ähnlich. Und daher mag das kommen. Sie können sich da selbst ein Urteil von bilden. Mal sehen, ob wir jetzt den Sound hinkriegen. Und jetzt? Jetzt sollte es eigentlich losgehen. Wie? Hab ihn an, ja. Hm.
Man spricht heute sehr viel von Fortschritt, meint aber immer Karriere. Wer war Poniatowski, bevor er König von Polen wurde? Wer war Biron, ehe ihn Anna zum Herzog von Kurland machte?
Die Nutzanwendung?
Birons Sohn will jetzt eine Medem heiraten, nur um sich auf dem Thron zu halten.
Ja, ich habe volle Lautstärke hier.
Doch, Ihre schönen Töchter.
Geht der nicht lauter?
Kommen Sie vor. Das Geschäft lohnt sich.
Gut, also er geht da, um das vorwegzunehmen, er geht da so ein bisschen auf Polen ein, und der Cagliostro, der wird ziemlich kleinlich dargestellt. Also das mag eben das hervorgerufen haben, dass das so diskutiert wurde. Jetzt gehen wir mal weiter. Als Musterbeispiel kann auch Charlie Chaplins Film gegen das Dritte Reich gewertet werden, Der große Diktator, den Sie ja sicherlich schon mal gesehen haben und den Sie sicherlich kennen. Es ist erwiesen, dass Hitler den Film zweimal angefordert hat. Ob er ihn gesehen hat, weiß man nicht. Aber wenn, wird er sich mächtig drüber aufgeregt haben, genauso wie Leute auf der aus der Wehrmacht. Der wurde nämlich in Jugoslawien, sollte der in einem Wehrmachtskino gezeigt werden. Und Titos Soldaten, also von den Partisanen, die haben das fertiggebracht, einen Propagandafilm gegen den großen Diktator auszuwechseln. Und dann kam da auf einmal Charlie Chaplin, der Filmvorführer. In dem Fall ist er tatsächlich gerade noch da dem Tod von der Schippe gesprungen.
Unruhen in Thomanien. Die Hinkelpartei hatte inzwischen die Macht ergriffen. Das konnte aber unser kleiner jüdischer Friseur nicht wissen, denn er hatte sein Gedächtnis verloren, weswegen er viele Jahre im Lazarett zubringen musste. Der Diktator Hinkel regierte mit eiserner Faust. Unter dem Zeichen des Doppelkreuzes wurde in Thomanien die Freiheit abgeschafft. Auch die Redefreiheit. Man hörte nur noch die Stimme von Anton Hinkel.
Ey, der Strapitz-Hilfensekt, der Wiener Schnitzel mit der Lagerwirten und der Saukraut. Ey, der Flutensack der Flerpen. In Thomanien wie ein Strapp. In der Blitzensack der Knüt. Ey, ich bleib noch Strapp mit der Ach.
Sie sehen auch Slapstick ist dabei.
Hallo, die Partei stritzt mit seinen Eltern, sagt er üben. Ein der Strapp mit seiner Klatsch. Ey, der Strapp mit seinen Gedanken da. Mit seiner Tratsch mit Gedanken. Meine Leute da, wieder strafen, die strafen, die strafen.
Anton Hinkel hat in seiner eindringlichen Redeweise erklärt, dass Thomanien, gestern noch am Boden, von Stund an nicht mehr aufhören wird, sich zu erheben.
Demokratie stonk.
Die Demokratie wird abgeschafft.
Liberty stonk.
Die Freiheit wird abgeschafft.
Frisch Bracken, Stonk.
Die Redefreiheit wird abgeschafft.
Thomanien mit der größten Armee der Welt.
Thomanien hat die größte Armee der Welt.
Der größte Navy in der Welt.
Thomanien hat die größte Kriegsmarine der Welt.
Mit seiner Erde größer alles und einer zum Sacrifice.
Wir brauchen Kanonen statt Butter.
Ah, alles und einer Stottenteigen der Welten.
Wir müssen den Gürtel enger schneiden.
Lassen Sie mich den Anfang machen, mein Führer. Ah, Hering. Püppchen, Hering. Bismarck.
Der Führer Hering wendet sich an den Kriegsminister, Feldmarschall Hering.
Mit seinen Ölten, sagt der Blärten. Wem der harten Sittag Ende Püppes. Ein Hering. Gabitsch.
Er begrüßt den Aufklärungs- und Propagandaminister Dr. Gorbitsch.
Hering und Herr Garbitsch. Ah, Hering schütten smelten fein vom Garbitsch und Garbitsch schütten smelten fein vom Hering. Hering und Garbitsch.
Seine Exzellenz erinnert an die Zeitbewegung, in der ihm diese beiden alten Kämpfer treu zur Seite standen.
Der Sylt und der Stretz. Elde Flüten, sagt der Klüften, sind der Feiner Hütten.
So, ich glaube, wir haben auch genug daraus gesehen. Jetzt brauchen wir auch das Audio nicht mehr. So. Aber was ich Ihnen dazu mal sagen wollte, der Chaplin, der hat das sehr genau in Deutschland verfolgt. Es gab nämlich 1927 einen Polizeibericht über Hitler. Und der hieß, Hitler spricht frei. Zuerst mit langsamer Betonung, später überstürzen sich die Worte, weil mit übertriebenem Pathos vorgetragenen Stämmen kommt die Stimme gepresst und nicht mehr verständlich zu Gehör. Er gestikuliert mit den Armen und Händen, springt erregt hin und her und sucht das aufmerksam ihm lauschende tausendköpfige Publikum stets zu faszinieren. Wenn der Beifall ihn unterbricht, steckt er theatralisch die Hände hoch. Eben dieser Szene. Das Nein, das im späteren Fluss der Rede oft vorkommt, mutet schauspielerisch an, ist auch gewollt betont. Die rednerische Leistung an sich warf dem Berichterstatter nichts Hervorragendes. Also 27, es scheint, als ob Chaplin das geradezu als Vorlage benutzt hat, diesen Bericht. So, jetzt gehen wir aber mal weiter. Sie können Witze im Dritten Reich unterscheiden, und zwar in unterschiedlichen Epochen. Also, die harmlosen Witze, die eigentlich keine Konsequenzen hatten, das waren zum Beispiel Witze über Görings Fettleibigkeit und über seine Orden, die er immer trug. Also er hätte die Sterne vom Himmel geholt und wie es hieß. Und dann Hering, fett wie Göring, wurde dann eben gesagt. Und das war nicht so problematisch. Bei Goebbels hat man auch über sein Aussehen gelästert. Das war nicht, also so wie die hier schreiben, auf Lachen steht der Tod. Man sagte auch, lieber Gott, mach mich blind, dass ich Goebbels arisch finde. Ne? Aber das waren diese Witze, die akzeptiert wurden noch. Schwieriger war es dabei allerdings mit Witzen über Hitler. Werner Fink war damals ein berühmter Kabarettist. Der hat auch im KZ gesessen wegen einer Sache. Und zwar hat er eine Aufführung gemacht, da wurden Bilder transportiert. Ne? Und ein Bild vom Führer, vom sogenannten Führer, das wurde so transportiert. Und dann rief Werner Fink, oh, Achtung, bitte nicht stürzen. Dafür ist er im KZ gelandet. Aber nur ein paar Wochen, er hatte von den Schauspielern, die um Goebbels waren, hatte er so einige Fürsprecher. Ja, wo man auch nicht rüber lästern sollte, das wurde eben immer problematischer, das war der Gruß. Da gab es eben den Witz, dass Mussolini Hitler trifft, den rechten Arm hebt, weil der Hitlergruß kam ja ursprünglich, war das der sogenannte römische Gruß. Ne? Dann hob Mussolini den Arm und sagte zu Hitler, Ave imitator. Und ein Paderborner Schriftsteller, wen habe ich leider nicht rausfinden können, ich habe das in der Literatur gefunden, der hatte einen Affen, und immer wenn der einen mit Uniform sah, dann hat er den rechten Arm gehoben und den Hitlergruß gezeigt. Das wurde dann per Dekret verboten. Also da kam man dann schon langsam in den Bereich, wo es kritisch wurde, wo man ins Gefängnis gesteckt wurde. Dann gab es eben sehr viele jüdische Witze, die... Ich hatte vorhin gesagt, also nicht Judenwitze, Witze von Juden über das Dritte Reich. Und zwar, die Nazis, die hatten ja verboten, dass man bei Juden einkauft. Ne? Und dann will eine Jüdin da hinein. Ne? Und die Nazis sagen, da darfst du nicht rein. Ne? Und dann sagt die Jüdin, ja, wieso? Ich bin doch selber Jüdin. Darauf sagt der Nazi, jetzt kommen sie schon so weit und geben sich als Juden aus. Also das war sozusagen die Realität, die in Frage gestellt wird. Und da beginnt es eben auch, dass es kritischer gesehen wurde. Die Zeit war vorangeschritten. Sie wissen, auch vor 1936 gab es im Ausland sogar von Leuten wie Churchill positive Artikel über Hitler und das Dritte Reich. Das vor 1936 hat er dann noch ordentlich ausgenutzt für seine Propaganda. Ne? Und gut, danach wurde es dann immer schlimmer. Praktisch. Vorher war es eigentlich schon schlimm genug, weil die KZs waren schon da, Sozialdemokraten, Kommunisten kamen ins KZ und so weiter. Ne? Zum Beispiel ein Graf Galen, der Pastor war, der hat eine Predigt über Hitler gehalten. Da musste man dann eben auch schlagfertig sein und einen gewissen Humor zeigen. er war nun Priester und durfte nicht heiraten. Und er sagte dann, dann stand einer in der Kirche auf und sagte, das will uns jemand erzählen, der keine Kinder hat. Daraufhin sagte Galen, das möchte ich bitte, dass Sie das nicht sagen. Sie dürfen den Führer doch nicht beleidigen. Ne? Also es wurde viel zwischen den Zeilen gesprochen. Dann Witze zum Reichsbrand gab es reichlich. Ne? Und zwar eben also zu Ereignissen zum Röhmputsch damals. Eben Gott erhalte den Hitler, Gott erhalte Göring und Goebbels, den Röhm hat er ja schon erhalten. Und über Hess wird fort, Sie wissen, der ist ja nach England geflogen mit seinem Flieger, um angeblich Frieden zu stiften, wird Churchill vorgestellt, der fragt, sind Sie der Verrückte? Sagt er, nein, nur der Stellvertreter. Das waren eben so bestimmte Witze, die nicht mehr toleriert wurden. Dafür kam man eigentlich ins Gefängnis damals. Weil, Sie müssen immer sehen, es ist zum einen die Affektabfuhr, die da eine Rolle spielt nach Freud. Ne? Die Leute fühlten sich dann etwas befreit, wenn sie über die reden konnten, die sie nicht leiden konnten dann dabei. Zum anderen ist es aber so, dass man würde heute sagen, die nachhaltige Wirkung doch eine kritische Wirkung war, ein Stachel praktisch darstellte. So, dann gab es Witze, wo tatsächlich Leute zum Tode verurteilt wurden. Zum Beispiel Hitler-Karikaturen von Erich Oser, hier unten, und sein Freund Knauf Oser, der begann Selbstmord, weil er wusste, er wird praktisch wegen der Karikaturen zum Tode verurteilt. Dann eine Zwangsarbeiterin hatte den Witz gemacht mit dem Berliner Funkturm, die kam zur Guillotine in Berlin. Und das war eben eigentlich ein ganz kurzer Witz. Hitler und Goebbels stehen auf dem Berliner Funkturm und ja, Hitler guckt auf das Volk und sagt ganz stolz, wie mache ich die glücklich? Daraufhin sagt Goebbels, spring. Und ja, das hat ihr der Frau das Leben gekostet. Ebenso Robert Dorsey, der war ein Schauspieler, war damals sogar ganz bekannt und der erzählte auch gerne Witze. Lange blieb er unbehelligt, bis er den Witz erzählt hatte, Mädchen mit einem Blumenstrauß kommen zu Hitler, jedes gibt einen Blumenstrauß, noch einen. Und dann am Schluss ist da ein Mädchen, das gibt einen Strauß aus Grashalmen. Und daraufhin fragt Hitler, ja sag mal, was ist denn das? Ja, den sollst du essen. Mein Papa sagt immer, uns geht es erst besser, wenn Hitler ins Gras gebissen hat. Das war ein Satz, der hat dem Dorsey das Leben gekostet. Ja, und dann eben sowas, das wollte man auch nicht hören, als die Luftangriffe waren, lieber Flieger, fliege weiter, das ist so allgemein bekannt, wir sind nur die Ruhrarbeiter, fliege weiter nach Berlin, da haben sie alle Ja geschrien. Ne? Und das waren Sätze nach 1940, vor allem eben etwas später noch nach Stalingrad, durfte man so etwas nicht mehr erzählen. Da stimmt das zu, trifft das zu, dass da auf Lachen der Tod stand. So, Herbert Marcuse spricht in modernen Gesellschaften von der repressiven Toleranz. Also das ist die Toleranz, die gewährt wird, damit man machen kann, was man will an der Regierung, auf Deutsch gesagt. Man kann das auch Scheintoleranz nennen. Auch in totalitären Gesellschaften, solange die Macht nicht gefährdet ist, wird eine gewisse Toleranz gewährt. wie eine rote Linie überschritten, sobald eine rote Linie überschritten wird, erfolgen Repressionen. Die rote Linie, die ist abhängig von der Aggressivität des Witzes und von den historischen Umständen. Also beides trifft da zusammen. Wirklichkeit und die im Gegensatz stehende Idee. In der DDR gab es auch ziemlich viel Humor, der aber meistens relativ harmlos war, der auch mal ein paar Tage Gefängnis einbringen konnte, aber verglichen mit dem Dritten Reich war es harmloser. Da kennen Sie sicherlich auch diese ganzen Trabi-Witze. Ich selber habe so einen erlebt. Ich war mal für einen Verlag zu DDR-Zeiten in Leipzig, musste da recherchieren im Buchmuseum. Und da stand ich in der Schlange und wartete auf ein Taxi. Und dann fragte ich jemanden, warten die alle auf ein Taxi? Da sagte der, warten Sie hier mal auf ein Trabi, da warten Sie 7 Jahre. Und also das wurde aber nicht bestraft, das wurde toleriert, diese Trabi-Witze. Oder auch sowas, was haben DDR und BRD gemeinsam für Westmark, bekommt man alles. Ne? Und es gab eben auch harmlose Witze, zum Beispiel dieser harmlose Witz, aus Ferkel werden Schweine, in der Stadt werden sie gefressen, schreibt jemand im Aufsatz. Ne? Und wenn sie ganz groß rauskommen, dann werden sie genossen. Ja, und Sie kennen alle die Geschichte von Lindenberg und Honecker, wo Humor ja auch eine gewisse Rolle spielte mit diesen Geschenken. Und da sieht man aber auch bei Lindenberg, das war ja ganz gut, was der gemacht hat. Der hat das System wirklich damit ein bisschen ins Wanken gebracht, da durch seine Auftritte. Da kann man noch eine ganze Menge Witze erzählen, aber dann eben auch Stalin-Witze. Sie kennen die harmlosen Witze, die auch in Russland erzählt wurden von Radio Erivan. Aber bei Stalin war es eben wiederum härter, ähnlich wie beim Dritten Reich. Also die Philologin, eine russische Philologin, die sagte eben, es hat da eben auch wegen antisowjetischer Propaganda Todesurteile gegeben. Oder eben auch langjährige Urteile, zum Beispiel, da trifft ein anderen Richter auf dem Flur, die begegnen sich und der eine lacht so unheimlich und dann sagt der andere, sag mal, was ist mit dir? Ich habe gerade einen guten Witz gehört. Ja, dann erzähl mal. Kann ich nicht. Der den erzählt hat, den habe ich gerade zu 10 Jahren Gulag verurteilt. Ne? Oder bei Stalin ist ganz bekannt dieser Witz mit Molotow. Auch ein Beispiel für Schlagfertigkeit, wie die Lanze umgedreht wird dann dabei, die der Humor hat. Stalin hat eine Unterredung mit Molotow, die sehr kontrovers verlaufen ist, gehabt. Ne? Und er verlässt erzürnt das Büro Stalins. Und Entschuldigung für den Wortgebrauch, er denkt bei sich und sagt das wohl auch so halblaut, ein Arschloch mit Schnurrbart. Und das hört der Sekretär von Stalin. Und der geht natürlich gleich zu Stalin rein. Und Stalin kommt böse raus, das soll wirklich passiert sein, sagt dann zu dem Molotow, was, Genosse, hast du da gesagt? Molotow sagt das nochmal. Ja, und was soll das? Ja, sagt er zu dem Schleimer, diesem Diener, sagt er, ja, ich meinte Hitler, wen meinten Sie denn? Also manchmal hilft da Schlagfertigkeit Und Sie sehen, da habe ich auch dieses Freud-Zitat dann gebracht. Und so, ein Beispiel aus der Ukraine. Sie wissen, die Ukraine, die wendet sich jetzt gerade gegen Putin. Und das ist auch mit Putin so, das zielt sehr häufig auf Personen, die das System praktisch darstellen. Stalin, Putin. Und bei Putin ist es jetzt so, Sie wissen, die Ukraine, die hatten, waren ja jahrelang in der Sowjetunion und dann haben sie sich selbstständig gemacht, haben eine eigene Währung eingeführt, den Grivna, und dann haben sie sich Richtung Westen gewandt. Und wenn Putin kommt in den Himmel und wünscht sich noch einmal nach Moskau zurück, und dann kommt er nach Moskau, geht in seine Kneipe, bestellt da ein paar Wodka und fragt immer, na, wie geht's denn? Alles in Ordnung hier. Ne? Und wie geht's der Wirtschaft? Auch in Ordnung. Und politisch? Wunderbar. Ne? Ja, sagt er, noch ein Wodka und dann will ich auch zahlen. Was kostet das? Da sagt der Wirt, sagt, 20 Grivna. Gut, also so kann sich das alles wenden. Fazit. Humor hat im Rahmen des Widerstands einen zwiespältigen Charakter. Es ist A, Affirmation, indem es aufgestaute Affekte ableitet. Freud vergleicht das manchmal mit seiner Traumtheorie. Sie wissen, Freuds Traumtheorie zielt darauf, dass der Traum Elemente des Erlebten verarbeitet, diese Elemente aufnimmt und zu einem anderen, besseren Ende oft führt. Selbst der Albtraum hat diesen Charakter, nur er scheitert dabei. Deshalb wacht man denn auf. Ne? Und so ist es ja auch so, dass der Humor dann Elemente der Wirklichkeit aufnimmt und sie in Frage stellt und eben eine Affektabfuhr bewirkt. Man ist eben, wenn man etwas witzig dargestellt hat, ist man dann nicht mehr praktisch so voller Aggressionen. Also, auf der anderen Seite waren aber die Aggressionen am Anfang da. Und gut, diese Aggressionen, die können immer wieder aktiviert werden. Insofern sagte ich, diese Art von Nachhaltigkeit ist dann dabei. Wir haben praktisch den aufrührerischen Charakter und einen Charakter der Katharsis. Katharsis ist ein Begriff, der stammt von Aristoteles, und zwar beim aristotelischen Drama. Da sollen Affekte erlebt werden, damit man von diesen Affekten dann befreit wird. Ne? Also man erlebt etwas mit in der Idee praktisch, im Gedanken. Man erlebt das, steht das durch und ist dann durch diese Aufregung, dadurch, dass man eben, Lessing hat gesagt, Mitleid und Furcht, heute sagt man meistens Schauder und Jammer erlebt, dadurch ist man von diesen negativen Affekten befreit. Mitleid und Furcht sind keine negativen Affekte, aber Jammer und Schauder und Jammer, das sind ja eben starke Elementaraffekte. Und genau um diese Elementaraffekte, darum wird das Lachen hervorgerufen, geht es eben beim Humor auch. So, da danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit und jetzt kommen wir zur Diskussion und zur Frage. Ja, vielen Dank.
Ja, Herrn Steinbrink, herzlichen Dank. Manches musste man bei den Rahmenbedingungen mit Humor nehmen, aber es ist gelungen.
Ja, dadurch, dass alle gelacht haben, hat eine Affektabfuhr stattgefunden, genau. Und sie wurden nicht böse dann dabei.
So, wenn Sie einsteigen wollen, geben Sie mir ein Zeichen. Ich frage sonst so lange noch ein bisschen uns warm hier vorne. Wie ist denn das? Das eine ist der politische Witz sozusagen im Widerstand. Ja. Mhm. Aber wir haben den ja auch in Situationen, in denen man nicht unbedingt Widerstand leisten muss, sondern zum Beispiel der Witz in der Demokratie. Hat der eine grundsätzlich andere Funktion?
Würde ich nicht sagen. Also ich würde das auch nicht so eng sehen. Es ist eine Funktion des Witzes. Es gibt auch sicherlich andere Witze, die in ähnlicher Weise aber laufen. Also, indem die wirklich, also was immer beim Witz dabei ist eigentlich und beim Humor eigentlich auch, dass in launiger Art und Weise die Wirklichkeit in irgendeiner Weise verkehrt wird. Also es entsteht eine nonkonformistische Sicht auf die Wirklichkeit.
Biegen wir sie uns zurecht?
Nein, wir stellen sie in Frage und lachen über sie. Was Jean-Paul, wie ich am Anfang gesagt habe, gesagt hat, erste Denk, ich hole das mal vor. Na. Das kennzeichnet das ganz schön.
Ich glaube,
der Humor ist das umgekehrt Erhabene, vernichtet das Endliche durch den Kontrast mit der Idee. Also, die Idee, die man hat, steht im Kontrast mit der Wirklichkeit. Und das ist, glaube ich, eine sehr allgemeine Aussage, die er da trifft. Also, es muss nicht unbedingt Widerstand sein. Ich meine, wenn Sie Slapstick sehen, ja, das sind ja auch harmlose Witze. Sie haben vielleicht mal von dem Witz vom Schneider gehört, also der einen Maßanzug für einen macht und der Maßanzug, dann kommt er hin, der passt nicht. Ne? Aber der Schneider sagt dann, ach, machen Sie doch mal so und zieht so ein bisschen und machen Sie mal so und zieht dann so ein bisschen. Und dann steht er da so, sehen Sie, der passt doch. Ne? Dann geht er raus auf die Straße. Da sind ja zwei Leute, die unterhalten sich und die sagen zu ihm, oh, ein armer Kerl, ne? Sagt der andere, aber einen guten Schneider hat er. Das richtet sich ja auch allgemein gegen Fehlverhalten, kann man da sagen. Ne? Nicht im Widerstand eigentlich, ne? Sondern also man kann nicht sagen, dass das immer gegen ein politisches System gerichtet ist. Das in gar keinem Fall. Aber trotzdem sieht man hier ja auch, dass das ziemlich krumm ist, wenn der Schneider ihn da Bewegungen machen lässt und so weiter. Das führt ja von der eigentlichen Idee, dass er einen passenden Anzug haben soll, völlig ab. Also, das wird dann da entgegengestellt und natürlich lacht man dann über diese Sache.
Korrektivfunktion sozusagen im Kleinen, auch wenn es nicht immer um das ganz Große geht, und das wäre dann wenn es nicht um das ganz Große geht, wie im Widerstand, ja, sondern in, sagen wir mal, guten Staatsformen, die uns erlauben, Witze zu machen, erreichen sie trotzdem ein bisschen was, nämlich sie entlasten uns von dem Druck, der verspürt wird, weil man mit den Zuständen im Detail nicht einverstanden ist. Vielleicht in Gänze schon, aber nicht im Detail.
Ja. Also sind oft Kleinigkeiten, die thematisiert werden, aber die jeder in irgendeiner Weise mal irgendwie erlebt hat. Ich meine, wenn Sie zum Loriot gucken, wenn der da, der hat ja auch mal so einen Clip mit so einem Verkäufer gehabt, schlüpfen Sie doch dort mal in das Jackett hinein und so weiter. Ne? Also das sind solche Sachen, die werden thematisiert und die kommen auch irgendwo an, weil Leute sie schon mal in abgewandelter Weise vielleicht nicht so krass erlebt haben.
Nun denn, machen Sie Ihren Alltagsnöten Luft und konfrontieren Sie uns mit einer witzigen Bemerkung oder guten Frage. Bitte schön, ich werde sie wiederholen.
Richtig,
also ich wiederhole es kurz für die Aufnahme, sonst haben wir das nicht drauf.
Also
Sie fragen nach das Thema Judenwitze. Wie war das in der Situation, im
Das war natürlich so, diese Judenwitze, die haben überzeugte Nazis gemacht. Und für die galt natürlich genau das Gleiche. Die haben von, Sie kennen alle diese Sache da mit der Verschwörung da vom Judenfriedhof von Prag. Übrigens gibt es ein tolles Eco-Buch auch drüber, das heißt den Judenfriedhof. Ne? Und da wurde ja diese Theorie dann entwickelt, der jüdischen Weltverschwörung, die in alle Teile geschickt wurden. Und die glaubten da tatsächlich dran. Die glaubten mit ihren Witzen, die angeblich jüdische Weltverschwörung zu zerstören oder zu behindern. Was natürlich totaler Unsinn ist, das ist klar. Aber aus deren Sicht, aus der subjektiven Sicht, die haben es geglaubt, fälschlicherweise.
Der Witz kommt womöglich zustande, dann, wenn sie die Brille aufhaben, durch die sie gucken müssen, um ihn zu verstehen. Ja? Wir nehmen das heute natürlich aus einer historisch oder historisierenden Perspektive wahr, mit einem ganz anderen Informationsgehalt im Nacken und können das womöglich gar nicht mehr richtig verstehen, was da passiert ist. Ich glaube, dass wir darüber ein bisschen Aufklärung kriegen im Laufe des Semesters, zumindest bei dem Vortrag von Ellen Presser, die über den jüdischen Witz was erzählen wird. Und ich glaube nicht, dass sie das Kapitel auslässt. Also wenn Sie das Thema besonders interessiert, würde ich Ihnen den Vortrag empfehlen.
Die jüdischen Witze?
Über den jüdischen Humor.
Ja, da würde ich Ihnen empfehlen, wirklich den Freud vorher zu lesen. Dann kennen Sie wahrscheinlich schon viele Witze, aber das ist wirklich gut, was der schreibt.
Was einem nicht entbindet, den Vortrag von Ellen Presser zu
lesen. Na, sicher, sicher. Also was mich auch sehr interessieren würde, also da würde ich fast sogar hierher kommen, der Witz in der Musik. Das finde ich hochinteressant, weil das geht dann auch mehr aufs Launische hinaus. Ne? Also das Launische ist nicht ausgeblendet. Bitte nicht in Verbindung bringen mit Nazi-Witzen.
Nun gut. Ja, haben Sie noch was beizusteuern zu unserer Diskussion? Vielleicht sammeln Sie mal ein paar Witze und bringen Sie mit für die Diskussion zum nächsten Mal. Auf eine gewisse Art wird der Vortrag nächste Woche anschließen und zumindest eine Wendung aufnehmen. Der Vortrag heißt Lachen ist tödlich und wird gehalten von Klaus Springer. Klaus Springer kennen Sie vielleicht aus dem Fernsehen, falls Sie im Bayerischen... Entschuldigung, Christian Springer. Ich kenne einen Klaus Springer, deswegen habe ich es durcheinander gemacht. Christian Springer. Christian Springer ist Kabarettist. Sie kennen ihn vielleicht aus dem Bayerischen Fernsehen. Es gibt die Sendung Schlachthof. Und die wird von ihm moderiert und Michi Altmaier zusammen. Aber da kennt man Christian Springer. Meine Güte, wenn es einmal hängt, dann richtig. Christian Springer kennt man daher, er hat eine Figur geschaffen, die ganz interessant ist, der Fonsi. Das ist der Kartenabreißer im Schloss Neuschwanstein, der dann über die Welt philosophiert. Und ich habe ihn gebeten, uns zu erzählen ein bisschen, wie das denn funktioniert, wie man als Humorprofi, der damit seinen Unterhalt verdient, denn das Handwerk Humor gestaltet. Abgesehen davon ist er dann auch noch interessant, wenn Sie sich ein wenig vorab informieren wollen. Er hat eine Hilfsorganisation gegründet. Werfen Sie mal einen Blick drauf. Im Internet finden Sie die unter orienthelfer.de. Der Mann hat semitische Sprachen studiert und ist als Student schon nach Syrien, Jordanien, Libyen immer wieder gereist. Und diese Kontakte nützt er heute, um vor Ort sehr, sehr interessante Projekte auf den Weg zu bringen. Also Kabarett muss offenbar nicht nur in der Kritik der Verhältnisse enden, sondern womöglich auch darin, sie zu gestalten. Vielleicht sind Sie dabei. Ich danke Bernd Steinbrink für den Vortrag, Ihnen fürs Kommen. Bis nächste Woche. Wiederschauen.
Ja, danke auch.